Liebe Gemeinde, es ist schön, nach fast 2 Monaten wieder hier zu sein, unter euch zu sein und Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen. Ich bete noch mit uns vor der Predigt. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, danke für den heutigen Tag und diesen Gottesdienst. Ich bitte dich darum, dass wir jetzt ruhig werden können und dass du uns hilfst dabei, über dich und dein Wesen nachzudenken und dass wir auf unserem Weg mit dir auch einen Schritt weiterkommen dürfen. Vielen Dank. Amen. Jetzt, ich möchte und werde euch den Predigtext vorgelesen, aber eigentlich ist das fast wie, man sagt dem heute modern, Copy-Paste, weil eigentlich haben wir den Text ja jetzt schon gelesen. Aber weil ich nachher im Text auch auf die Formulierung, die ich ausgewählt habe, auf die Übersetzung, die ich ausgewählt habe, Bezug nehmen werde, lese ich ihn nochmals vor. Ich lese aus der Übersetzung Luther 2017, Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir stecken ja, was meine Predigten bei euch dieses Jahr anbelangt, mitten in einer Serie über die Psalmen. Wir haben bis jetzt 5 Psalmen miteinander betrachtet und heute folgt der 6. Streich, der 6. Psalm. Und dieser Psalm, Psalm 23, das ist ein spezieller Psalm. Viele von euch wissen das. Er ist so eine Art Flaggschiff für die Psalmen. Einer der bekanntesten Psalmen, wenn nicht Bibeltexte überhaupt. Denn auch wer sich nicht oder selten mit der Bibel beschäftigt, der hat wahrscheinlich zumindest die erste Zeile auch schon irgendwo gehört oder gelesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und darum gehört Psalm 23 einfach zwingend in eine Serie über die Psalmen. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass viele von euch den Psalm gut kennen und sicher auch schon einige Predigten darüber gehört haben. Ich habe 3 Punkte vorbereitet und wir gehen mit diesen Punkten auch dem Text entlang. Verse 1 bis 3, Gott versorgt. Verse 4 und 5, Gott schützt. Und Vers 6, bei Gott zu Hause. Gott versorgt, Gott schützt, bei Gott zu Hause. Erstens, Gott versorgt, die Verse 1 bis 3. Ich lese sie uns nochmals vor. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die ersten 3 Worte des Psalms sagen uns, dass der Verfasser des Psalms König David ist. David lebte um 1000 vor Christus und er hat mehr als die Hälfte aller 150 Psalmen in der Bibel verfasst. David war ein ziemlich cooler Typ. Er war ein Model, schön und kräftig. Er war ein Künstler, er war redegewandt und er war ein Saitenspieler, also ein Musiker. Er war auch ein Intellektueller. Er stand an der Spitze eines großen und mächtigen Reiches. Und er musste weitreichende Entscheide fällen. Er hatte dadurch eine große Verantwortung für sein Volk, das Volk Israel, ein mächtiges Reich im Nahen Osten zu jener Zeit. Und er war auch ein Kriegsheld. Er war mutig, zuverlässig und er errang wichtige militärische Siege. Liebe Freunde, so ein Typ, so ein Starter-Package, so ein Package, das ist ja schon nicht zu verachten, oder? Allerdings, ich muss anfügen, dass ich jetzt natürlich die Sonnenseiten, die tollen Dinge aufgezählt habe. Denn David kannte, wie viele von uns auch die schweren und harten Seiten des Lebens. Er wurde zeitweise an Leib und Leben bedroht, er wurde verfolgt und verachtet. Er hatte auch Charakterschwächen und er beging ziemlich große Fehler in seinem Leben und für die musste er dann auch büßen. Aber wenn man sich das Gesamturteil ansieht, das in den biblischen Geschichten über ihn überliefert ist, dann wird er als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Das heißt, wenn wir uns dem widmen, was er verfasst hat, dann lernen wir auch Gott selber und sein Herz besser kennen und verstehen. Das ist ja auch eines der Ziele der Baptistengemeinde Basel, Gott besser kennenzulernen und zu verstehen und uns zu fragen, was das bedeutet oder bedeuten könnte. Also wenn da steht, ein Psalm Davids, dann schwingt im Hintergrund immer auch mit, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war und wir durch seine Äußerungen und sein Verhalten, gerade auch zum Beispiel nach Fehlern, die er gemacht hat, auch Gott besser kennenlernen können. David steigt ein in den Psalm mit dem Bild des Hirten. Gott als Hirte, bei dem mir nichts mangelt. Gott als Hirte, der mich auf eine saftige grüne Wiese, eine Aue und zu frischem Wasser führt. Gott als Hirte, der mich auf rechten Wegen führt. Vielleicht denkt jetzt jemand, was für ein komisches Bild. Bin ich denn ein Schaf? Ich bin doch ein Mensch. Ich bin vielleicht manchmal ein Esel, aber doch sicher kein Schaf. Kleiner Scherz am Rande. David versucht hier etwas in bildhafter Sprache auf den Punkt zu bringen. Und das ist ja, wie in der Serie zu den Psalmen schon mehrfach erwähnt, eines der Merkmale respektive Charakteristika der Psalmen, dass sie sehr bildhaft sind und dass sie mit vielen Metaphern, also Bildern, arbeiten. David verwendet ein Bild, das er aus seinem eigenen Leben kennt. David war als junger Mann, bevor er an den Hof Sauls kam, des Königs vor ihm, wo er dann auch ausgebildet wurde, ein Hirte der Schafe seines Vaters. Aber das Bild war natürlich auch vielen anderen, welche diesen Psalm schon zu jener Zeit hörten, einleuchtend und nahe, weil Schafe und der Beruf des Hirten für das Leben von Nomaden und von Bauern sehr wichtig waren. Und große Teile der Bevölkerung waren das selber. Aber auch die, welche es nicht waren, verstanden das Bild sehr gut, weil der Hirte und die Herde, das war sehr präsent in der Gesellschaft da. Schafe waren auch ein wichtiger ökonomischer Faktor wegen ihres Fleischs, wegen ihrer Milch und wegen ihrer Wolle. Schafe waren normalerweise tagsüber auch nicht eingezäunt. Schafe verirren sich leicht und sie finden ihren Weg nicht alleine in eine Herde oder eine Herde zurück, auch wenn die in Sichtweite ist. Sie waren daher bezüglich Schutz, Grasen, Wasserzugang oder Verletzungsgefahr auf die Hirten angewiesen. Und das ist natürlich immer noch so. Tatsächlich können Schafe ohne Hirte nicht lange überleben. Es war die Aufgabe der Hirten, die Schafe, die in der Nacht jeweils als Herde zusammen waren, um besser geschützt werden zu können, am Morgen auf sicheren Wegen zu frischem Wasser und zu saftigem Gras zu führen. Ein Schäfer war darum für ein Schaf ein Versorger, eine Orientierungshilfe, ein Beschützer und ein ständiger Begleiter. Er war auch Autorität und Führungsperson. Erstaunlicherweise können wir alle hier drin heute auch immer noch etwas anfangen mit diesem Bild. Obwohl niemand von uns wahrscheinlich Schäfer, Schäferin ist oder den Beruf des Schäfers, der Schäferin anstrebt oder einen Schäfer oder eine Schäferin im näheren Bekanntenkreis hat. Also eine Person. Aber der Rest von uns hat keinen direkten Bezug zum Schäferwesen, Schafereiwesen, weiß nicht, wie man dem sagt. Und trotzdem können wir mit diesem Bild etwas anfangen. Obwohl wir sicher nicht alles wussten von diesen Dingen, die ich vorher aufgezählt habe. Ein Schäfer assoziieren wir auch ohne nähere Kenntnisse mit Attributen wie gut, vertrauenswürdig, ruhig und überlegt. Mit einer Person eben, der die Schafe ohne zu zögern folgen können, weil sie zusammenhält, beschützt, an Orte führt, wo frisches Wasser und saftiges Gras vorhanden sind, an Orte, wo die Schafe ausruhen und auftanken können. Aber wenn wir die Details, die ich vorhin erwähnt habe, auch wissen, dann verstehen wir umso besser, was David mit diesem Bild sagen will, nämlich: Du, Gott, bist für mich wie ein Hirte für die Schafe. Dir, Gott, kann ich total vertrauen, weil du mich gute Wege führst, weil du eben Gott bist und weil du mich an Orte führst, wo ich versorgt werde, wo ich ausruhen, mich stärken und mich erfrischen kann, auch seelisch. Das ist stark, was David hier schreibt. Es ist tief. Es ist ein Schwall an Gutem, der uns mit diesem Bild entgegentritt. Ich habe mich gefragt, was sind denn frisches Wasser oder saftige grüne Wiesen in unserem Leben? Was sind gute Wege? Was erquickt unsere Seele? Mal ein paar Beispiele zusammengetragen. Zum Beispiel, dass ich die richtige Studienrichtung oder Kombination wähle. Oder dass ich eine feste Stelle habe mit fixem Einkommen und damit finanzieller Sicherheit. Oder dass ich genügend Aufträge habe, dass ich meine Deadlines und Abgabetermine einhalten kann. Oder jetzt, das soll auch ein bisschen zum Schmunzeln sein, dass ich eine hübsche Frau oder Freundin bekomme, habe, die auch intelligent ist, die immer freundlich ist und positiv und genau das will, was ich auch möchte als Mann. Oder jetzt andere Seite, auch ein bisschen zum Schmunzeln. Oder dass ich mir als Frau einen richtigen Prinzen angle oder zu Hause habe, der mein Herz im Sturm erobert, immer wieder neu und die Fürsorge in Person ist, mich auf Händen trägt, mit mir shoppen geht, der realisiert, wenn ich eine neue Frisur habe oder eine neue Bluse gekauft habe und der selber bügelt und die Wäsche macht. Frisches Wasser und grüne Wiesen. Und jetzt wieder ein bisschen seriöser weiter, dass ich Erfolg habe, dass ich gute Noten habe oder ein Chef, der mich lobt, mich gut dastehen lässt vor anderen oder dass ich vielleicht eine Führungsperson mit Leichtigkeit ausfüllen kann. Oder dass ich gesund bleibe oder wieder werde. Oder dass ich diese innere Unruhe endlich loswerden kann oder meine innere Verkrampftheit loslassen kann. Dass meine Verbitterung, die da tief drin da ist, weggeht. Oder dass ich etwas, was mich schon lange plagt, vergessen kann und vergeben kann vielleicht auch. Oder dass mein Leben endlich in ruhigeren Bahnen laufen darf. Oder dass ich irgendwann oder auch jetzt eine tolle Familie haben darf. Oder dass ich genügend Zeit habe, mich neben meinem Job oder meiner Ausbildung auch sozial zu engagieren oder für die Umwelt. Grüne Wiesen, frisches Wasser, Dinge, bei denen meine Seele auftanken kann. Vielleicht ist es bei euch noch etwas ganz anderes, als was ich aufgezählt habe. Und David sagt über seinen Hirten, über Gott: Er gibt mir so viel grüne Wiesen, so viel frisches Wasser, so viel, dass meine Seele erfrischt wird. Er führt mich einen guten, rechten Weg, auf dem mir nichts mangeln wird. Mangeln bedeutet auch fehlen. Also ich habe genug, nicht zu wenig. Es fehlt an nichts. Er versorgt meine Bedürfnisse. Das ist physisch zu verstehen, vom Text her. Materiell, Essen, Kleidung, nötige Finanzen, aber auch seelisch, innerlich. Mit so viel Gutem versorgt mich Gott, dass ich nicht das Gefühl habe, zu wenig zu haben. Das ist eine starke Aussage. Da schwingt so viel Barmherzigkeit mit, Wertschätzung, Beachtung, Bedeutung für uns. Wir sind Gott nicht egal. Gott versorgt. Der erste Punkt. Zweiter Punkt: Gott schützt, Verse 4 bis 5. Ich lese sie nochmals vor. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das Bild des Hirten geht eigentlich noch bis zu Vers 4. Und doch gehört für mich der Vers 4 schon zum zweiten Punkt, die Verse 4 und 5. Weil ab dem vierten Vers wird David noch persönlicher, als er es vorher schon war. Er wechselt vom er weidet, er führt, er erquickt, für den Rest des Psalms zum persönlichen Du, zur persönlichen Ansprache. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie die Herde auf der Suche nach guten Weide- und Wasserstellen manchmal durch finstere Täler und unwegsames Gelände ziehen muss, genauso kann es auch in unserem Leben sein. Momente, in denen es eben nicht gut geht, wenn uns eine Krankheit trifft. Oder wenn jemand im Bekanntenkreis stirbt. Oder wenn wir psychisch Schwierigkeiten haben und das nicht weggeht. Oder wenn wir traurig sind. Oder wenn wir uns alleine fühlen. Oder Momente der Enttäuschung, der Niederlage, der Verzweiflung. Oder wenn wir schlecht behandelt werden oder wurden. David hat das selber auch erlebt. Zum Beispiel, als er von seinem eigenen Sohn verfolgt wurde. Die Bibel verkennt diese Realitäten des Lebens nicht. Und das macht sie, finde ich, glaubwürdig oder glaubwürdiger. Das gibt ihr Kredibilität oder zusätzliche Kredibilität. Und David sagt, du Gott bist in diesen dunklen Stunden, in diesen schwierigen Situationen bei mir. Darum fürchte ich kein Unglück und darum finde ich Trost. Das Stecken und Stab, das waren die beiden Elemente, mit denen ein Schäfer seine Schafe beschützen konnte. Das Stecken war eine Keule, die war mit Eisen beschlagen und die wurde genutzt zur Abwehr von wilden Tieren. Und der Stab, das ist der klassische Hirtenstab, wie wir ihn vom Santa Claus, jetzt hoffe ich, das geht mit der Übersetzung, den Weihnachtsmann herkennen, das ist der Bischofsstab, der oben so eingerollt ist. Und dieser Stab wurde auch für den Schutz der Schafe verwendet, aber auch für die Rettung der Schafe oder auch für das Leiten der Schafe, wenn sie in eine bestimmte Richtung sich bewegen mussten. Und Gott ist für David genauso wie das Stecken und der Stab für die Schafe sein Schutz und seine Leitung. Und darum fürchtet er kein Unglück. Und darum kann er ruhig sein und bleiben und Trost finden. Was für eine Zuversicht, die David da ausspricht und hat im Angesicht von finstern Tälern. Es gibt eine kurze Geschichte, die wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Und die, finde ich, passt gut zu diesem Vers 4. Es ist die Geschichte mit dem Titel Spuren im Sand. Die möchte ich euch vorlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Und besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Gehen wir weiter zu Vers 5. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Soldat würde sich niemals im Angesicht seiner Feinde, wenn sie ihm gegenüberstehen, einladen lassen, an einem gedeckten Tisch zu sitzen, um sich in dem Moment versorgen zu lassen. David sagt mit diesem Vers, mit dieser Aussage zweierlei. Gottes Schutz ist derart, dass wir sogar in Situationen, in denen wir mit Menschen konfrontiert sind, die uns nicht wohlwollend gesinnt sind, und diese Situation kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir uns trotzdem in Ruhe an seinen Tisch setzen können. In Ruhe, nicht in Unruhe. Und Gott versorgt uns selbst in diesen Situationen mit dem, was wir brauchen, sogar im Überfluss. Und schenket mir voll ein, heißt im Hebräischen wörtlich, mein Becher überfließt. Und Gott ehrt uns sogar noch dabei. Gästen wurde in dieser Zeit als Ehrerbietung manchmal der Kopf mit Öl eingerieben, also gesalbt. Das ist, finde ich, ein starkes Bild für Momente der Unsicherheit, der Angst, des Unwohlseins, der Bedrohung. Also Gott versorgt uns, das war der erste Punkt. Und Gott schützt uns, sogar im Angesicht unserer Feinde, der zweite Punkt. Und jetzt der dritte Punkt, bei Gott zu Hause, Vers 6, ich lese ihn nochmals vor. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David sagt, weil der Herr sein Hirte ist, weil er ihn versorgt und beschützt, darum werden ihm Gutes und Barmherzigkeit zuteil, immer wieder. Und das entdeckt er dann, wenn er zurückblickt. David sagt uns damit, die Idee oder die Absicht, das Ziel ist, dass unser Leben von Gutem und Barmherzigkeit geprägt wird. Sie folgen uns nach. Sie sollen uns nachfolgen. Wörtlich heißt das auf Hebräisch, sie verfolgen uns. Das ist ein Wortspiel mit dem Vers vorher. Nicht mehr die Feinde verfolgen uns, sondern Gottes Barmherzigkeit und Güte folgen uns nach. Das ist großartig. Diese Idee hängt aber auch mit etwas zusammen. Und jetzt greife ich auf den Vers 1 zurück. David sagt, der Herr ist mein Hirte und darum wird mir nichts mangeln. Darum versorgt er mich und darum beschützt er mich. Und darum folgen mir Gutes und Barmherzigkeit nach. Also Gott beschützt und versorgt uns dann, wenn wir ihm erlauben, unser Hirte zu sein. Er zwingt uns das nicht auf, sondern er bietet es uns an. Und erst mit unserem Einverständnis wird er aktiv. Das finde ich, ist äußerst respektvoll. Wie wird denn der Herr mein Hirte? Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, im Kapitel 10, wir haben das vorhin schon gehört in der Lesung, im Vers 11, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Und in den Versen 14 bis 15, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus Christus hat sein Leben hingegeben, damit wir seine Schafe sein können. Und er unser guter Hirte. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat dort sein Blut vergossen mit dem einzigen Ziel, dass er unser Hirte sein kann. Und dazu hat er als Sündenbock das auf sich genommen, was wir verbockt haben. Er hat unsere Schuld, unsere Sünden, unsere Fehler an unserer Stelle bezahlt und die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, auf sich genommen. Nach 3 Tagen ist er auferstanden, er lebt. Wenn er unser Hirte sein darf, dann hören wir seine Stimme. Wir reagieren auf ihn in unseren Herzen. Wir lassen ihn uns das vergeben, was wir verbockt haben. Wir nehmen diese Vergebung an und können so in eine persönliche Beziehung mit ihm treten. Dann können wir mit David sprechen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht denkt jetzt jemand, ja, der Herr ist mein Hirte. Ich höre seine Stimme immer wieder, der Bibel lese, im Gebet, manchmal durch Predigten. Aber trotzdem ist längst nicht alles von dem, was ich mir wünsche, von dem, was ich als grüne Wiesen und frisches Wasser verstehe, also die Dinge von Punkt 1, von dem, was meine Seele erfrischt, eingetroffen. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ja, das kommt vielleicht noch. Wobei das durchaus ein Teil der Antwort ist oder sein kann. Aber ich mache es mir ja nicht einfach. Und darum folgende weitere Gedanken. Gott sagt mir, sagt euch zu, dass er mich so versorgt, dass ich im Rückblick sagen kann, Gutes und Barmherzigkeit waren die Folge. Versteht ihr das? Das bedeutet, dass nicht alles, was wir uns wünschen, genau so kommen wird. Aber das bedeutet, dass Gott uns das gibt, uns mit dem versorgt, uns vor dem beschützt, dass wir am Ende sagen können, wenn wir zurückblicken, ich hatte keinen Mangel und ich wurde beschützt. Gutes und Barmherzigkeit folgten daraus oder waren da. Ein paar Beispiele. Beispiel 1. Vielleicht würde ich durch zu viel Erfolg so arrogant, dass ich meine Freunde und Familie verlieren würde. Gott beschützt mich vielleicht vor zu viel Erfolg, nicht kein Erfolg, und so bleiben mir Freundschaften und Familienbande erhalten. Oder Beispiel 2, vielleicht lässt mich eine schwierige Situation als Person reifen, als Christ reifen. Und diese Erfahrung bringt mich dazu, lässt mich in Zukunft wohlwollender mit anderen Menschen umgehen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Oder Beispiel 3, die Krankheit eines Familienmitglieds oder sogar ein Todesfall haben bei allem Schmerz schon manche Familien wieder näher zusammengebracht. Oder Beispiel 4, keinen Mangel leiden, versorgt werden kann auch bedeuten, ich bekomme von Gott die Kraft und die Weisheit, eine schwierige Situation durchzustehen, zu meistern. Und so möchte Gott seine Schafe, uns, einen Lebensweg führen, einen guten Weg, der nicht frei ist von Schwierigem, aber ein Weg, der von Gutem und Barmherzigkeit bestimmt ist. Was wir wann spätestens erkennen? Dann, wenn wir zurückblicken. Und ein Weg, der in die Gemeinschaft, in die ewige Gemeinschaft mit Gott führt und zum Zuhause bei ihm. Ich muss euch sagen, ich finde das phänomenal. Schluss noch, warum soll das alles stimmen? Und warum soll Psalm 23 für mich persönlich relevant sein? Ich habe jetzt viel geredet, aber warum soll das stimmen? 4 mögliche Gründe und Antworten. Erstens, weil David selbst es so erlebt hat und so über Gott spricht. David war ein differenzierter Mann, ein intellektueller Mann, ein cleverer Mann und er war umgeben von weisen Beratern. Er war einer der großen Staatsmänner seiner Zeit. Und er hat das so erlebt und er sagt das. Zweiter Grund, eine zweite Antwort. Warum soll das stimmen? Weil es schon immer das Bestreben war, den biblischen Bericht korrekt zu überliefern. Und im Falle des Alten Testamentes, die Psalmen sind ein Teil des Alten Testamentes, waren das unter anderem die sogenannten Masoreten. Sie waren Gelehrte, die darüber wachten, dass der Text buchstabengetreu an die nächste Generation weitergegeben wurde. Zum Beispiel wurde die Anzahl der Buchstaben auf einer Abschrift mit der Vorlage verglichen, um sicherzugehen, dass der Text korrekt abgeschrieben wurde. Das heißt, was da steht, ist ziemlich gut überliefert. Ein dritter Grund. Die 4 Grundsätze der Reformation lauten, wir haben ja 2017 das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert und auch die Baptistengemeinden gehen auf die Reformation zurück. Allein aus Gnade, allein durch Glaube, allein die Schrift, die Bibel und allein durch Christus. Wer auf die Reformation zurückgeht, der glaubt, dass man dank der Gnade Gottes und durch Jesu Kreuzestod und Auferstehung gerettet wird und ewig bei Gott sein kann. Und davon legt die Bibel Zeugnis ab. Das war zum Beispiel die Überzeugung der Reformatoren Martin Luther, immerhin ein Professor, oder Johannes Calvin, ein Jurist. Gebildete Leute, die das unterstützen. Der vierte Grund ist eine Aussage von Immanuel Kant. Immanuel Kant war ein deutscher Philosoph in der Aufklärung und er hat zum Psalm 23 einmal gesagt, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott meint es gut mit uns, als Einzelpersonen, als Schafe, aber auch als Herde, als Gemeinde. Er meint es wirklich und von ganzem Herzen gut mit uns. Davon legt Psalm 23 Zeugnis ab. Und ich bitte euch, schaut doch in den nächsten Tagen auch mal zurück und versucht zu entdecken, wie viel Güte und Barmherzigkeit auch in euer Leben gelegt wurde. Und ich bin überzeugt, dass ihr da einiges entdecken werdet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.